Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
There's a man in back of this place. He's the one who's doing it.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Heute mit der dritten Episode unseres Lynch-Specials. Nachdem wir das letzte Mal Inland Empire, wollte ich schon fast sagen, das kommt das nächste Mal. Nachdem wir das letzte Mal Lost Highway besprochen haben und eine Folge davor, in der vorletzten Folge, uns über David Lynch unterhalten haben, fahren wir nun auf den Mulholland Drive und setzen uns mit diesem sehr interessanten, spannenden Film auseinander, der für viele, viele Filmkritiker und für viele Leute da draußen einer der besten Filme des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts ist. Aber jetzt erstmal, hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, nehmen wir doch gleich mal die Story des Films vorweg für all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber auch für die, die ihn gesehen haben, ist ja eine Erinnerung immer ganz gut. Gerade bei diesem Film, der auf den ersten Blick zwar keine besonders komplizierte Story hat, aber dann doch ganz schön kompliziert wird. Wir sind ja schließlich bei David Lynch. Der Film erzählt die Geschichte von Betty, einer jungen Frau, die in L.A. landet und ihren Durchbruch in Hollywood schaffen will und bei ihrer Tante unterkommt. Und dort trifft sie auf eine Frau, die einem Anschlag entkommen ist und ihr Gedächtnis verloren hat und die sich Rita nennt. Und beide machen sich auf die Suche nach der Identität von Rita, nach der richtigen Identität. Das ist so die Kerngeschichte des Ganzen. Natürlich ist es bei weitem nicht so einfach. Der ganze Film fächert sich auf. Es gibt unglaublich viele Figuren, warum das so ist. Und was der Film dann vor allem in der letzten halben Stunde macht, das besprechen wir jetzt gleich. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen, wie der Film entstanden ist. Das ist nämlich durchaus, selbst für David Lynch, der ja schon bei Elephant Man und auch bei seinem 6-Jahre-Dreh zu Eraserhead nicht unter den einfachsten Bedingungen gedreht hat, außergewöhnlich. Der Film war ja eigentlich gedacht als eine Serie, als ein Pilot für eine Serie. Hast du, war dir das von Anfang an klar, als du den Film das erste Mal gesehen hast, dass das eigentlich als Serie gedacht war?
Naja, es ist so, dass man das durchaus, als der Film im Kino angekündigt war, damals 2002, glaube ich, rum war das, da war es durchaus bekannt, dass er
2001.
Ja, 2001. Dass er eben aus einer geplanten Serie entstanden ist. Man wusste nicht so viel Details, wie jetzt mittlerweile bekannt sind. Es ist ja so, dass es eine Pilotfolge gab, die auch in sich abgeschlossen war, mehr oder weniger, die dann aber abgelehnt wurde. Und ich dachte dann zum Beispiel zunächst, er hat aus dem gesamten Material, das er gedreht hat, dann den Film geschnitten. Das ist offenbar ja nicht der Fall, denn es gibt ja da einen Nachdreh, der sogar fast 2 Jahre später erst stattfinden konnte. Und du hattest da ja ein paar Details zu recherchiert. Vielleicht kann man die kurz einbringen.
Ja, ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe das erstmal auch so verstanden wie du damals, dass er aus dem kompletten Material, das er für den Film gedreht hat, einfach umgeschnitten hat, um es zu einer kohärenten Geschichte zu machen. Und das ist in der Tat nicht der Fall. Es ist sogar so, dass die ersten 2 Stunden des Films der Pilot sind und die letzte halbe Stunde der Nachdreh. Es kommt ungefähr hin. Vielleicht hat er noch ein, zwei Bilder ausgetauscht, aber es ist wohl genauso gewesen. Und das Spannende ist, dass die Grundidee eigentlich aus dem Jahr 1990 stammt. Er hatte nämlich die Idee, ein Spin-off zu Twin Peaks zu drehen mit der allseits geliebten Audrey Horne in der Hauptrolle, die als die Twin Peaks verlässt, um Karriere in Hollywood zu machen. Also das hätte bestimmt auch spannend werden können. Das
hätten wir sehen wollen.
Auf jeden Fall hätte ich das sehen wollen. Zum damaligen Zeitpunkt stand ja auch die dritte Staffel von Twin Peaks noch in den Sternen und das funktionierte einfach nicht. Und dann haben sie es kurzerhand umgeschrieben. Und ABC sollte auch bei ABC laufen und da hat es dann ist es nicht wirklich auf Gegenliebe gestoßen. Der Grund ist vor allem gewesen, dass die Hauptdarsteller Naomi Watts, Laura Herring und Justin Theroux als schon zu alt galten, um noch Serienstars zu werden. Auch eine komische Begründung.
Naja, die Logik im quasi Hollywood-TV-Geschäft, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Ich denke vor allem auch in den 90er Jahren, also wir reden ja eigentlich über die ausgehenden 90er Jahre, da ist das ja schon gewesen. Und die waren ja nicht so strukturiert, wie man das heute auch mit Streaming-Serien, diese Aufwertung, Qualitätsserien als wirklich Standard. Das sind ja alles Dinge, die damals auch noch nicht so etabliert waren. Und das wäre mit Sicherheit eine interessante Serie gewesen. Ich bin natürlich im Nachhinein super froh, dass er diesen Film daraus gemacht hat, weil der Film das ganze Jahr dem Ganzen einen Twist gibt, der möglicherweise auch in der Serie irgendwann eine Rolle gespielt hätte, der aber so typisch für David Lynch ist, dass dieser Film auch etwas wirklich Prototypisches für sein Werk hat und auch, sagen wir mal, in dieser Trilogie, die wir ja besprechen, die LA-Trilogie, Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire, dass eben er da auch so eine Schlüsselposition hat, zwischen den beiden Konzepten steht, also diesem Neo-Noir Lost Highway, den wir letztes Mal diskutiert haben, diesem Identitätsverlust oder der Aufspaltung von Identitäten, der Verwischung dieser Grenzen zwischen dem dem Profanen und dem Imaginierten möglicherweise, aber da würde ich gerne nachher noch eine These zu äußern. Und bei Inland Empire geht es ja dann auch wieder um Filmdreharbeiten. Das ist ja interessant, dass Mulholland Drive wirklich auch ein Metafilm ist, ein Film über Filmdreharbeiten, denn Justin Theroux spielt ja den Regisseur Adam Kesher, der sich mit der Mafia auseinandersetzen muss, die ihm diktieren will, wie er seinen Film zu besetzen hat. Und da spielt ja dann auch die Betty eine Rolle und so weiter, ne? Und das ist etwas, was in Inland Empire, wie wir sehen werden, dann nochmal eine Drehung weitergebracht wird. Und wir dann nicht mehr wissen, ob wir dann nicht sogar in der Binnenerzählung des Films an einem gewissen Punkt landen. Das ist mal Holland Drive jetzt nicht so. Der hat andere Doppelungen und Schichtungen.
Ja, und ich glaube, der Grund, warum Mulholland Drive vielleicht von den drei Filmen der rundeste ist, wenn man die Rätsel und die Symbole genau betrachtet, liegt, glaube ich, schon daran, dass er diese Produktionsvorgeschichte hat. Weil er hatte, also dazu muss man sagen, es sind wohl 2 Jahre vergangen. Er hatte das eigentlich aufgegeben. Er hat auch den Schauspielern schon abgesagt, hat gemeint, daraus wird nichts. Mulholland Drive ist tot. Hat sich dann doch noch mal mit dem Projekt auseinandergesetzt. Und als er dann eine Idee hatte oder zumindest wusste, wie er weitermachen könnte, hat er festgestellt, ja, alle Kostüme und Requisiten waren zerstört. Was ein Riesenschock für ihn war. Und aus diesem Unglück oder was sich zuerst als Unglück erwiesen hat, ist dann doch ein großes Glück gewesen, weil so konnte er alle Ideen und alle Sachen, alle Continuity-Sachen vom Tisch wischen und konnte ganz neu anfangen. Und wir werden ja darauf kommen, wenn man sich den Film genau anguckt, da passt alles ineinander. Also anders als bei Lost Highway, der toll ist, ist ein großartiger Film, der vor allem durch seine Atmosphäre und diese Noir-Atmosphäre lebt, ist er doch ein größeres Rätsel als Mulholland Drive. Mulholland Drive hat andere Stärken. Das Geheimnis ist gar nicht so sehr die Stärke des Films. Ich glaube, die Figuren und das Wuchern und dass, dass es ganz viele Doppelungen gibt, also Überkodierungen in diesem Film. Also, dass eine Szene für sowohl als Metapher als auch als eigentliches Bild gelesen werden kann. Und ein kleiner...
Mehrdeutigkeit dann. Oder
eine Mehrdeutigkeit.
So Mehrfachfix, Mehrfachkodierung der Szenen hat er da. Mhm.
Eine ja. kurze Sache noch, weil ich finde das toll. Also er hat quasi 2 Stunden gedreht für ABC als Pilot. Die haben ihm 8 Millionen gegeben und danach hat Studio Canal aus Frankreich ihm nochmal 7 Millionen gegeben, um dann die letzte halbe Stunde abzudrehen. Das ist schon auch irgendwie schön. Genau.
Ich denke, dass Mulholland Drive für viele Leute auch vergleichbar rätselhaft ist, weil er einige Leitmotive hat, wie zum Beispiel das blaue Kästchen, den blauen Schlüssel, die von vielen Leuten sehr wörtlich genommen werden. Also auf eine Weise wörtlich, dass sie eine explizite Erklärung verlangen. Und das bekommen sie natürlich nicht. Und diese Elemente gibt es in der Form in Lost Highway nicht. Bei Lost Highway muss man einfach akzeptieren, dass die Hauptfigur dann ihre Identität wechselt und von einem neuen Schauspieler gespielt wird. Und dann kann man darüber spekulieren. Wir hatten das ja letztes Mal. In Mulholland Drive gibt es tatsächlich 2 Varianten einer Geschichte, wo die Frauen dann mit Varianten quasi einen Namensaustausch auch dann funktionieren. Aber gleichzeitig die Verbindung dazwischen ist ein rätselhaftes älteres Pärchen, das ja Naomi Watts, also Betty, zu Beginn am Flughafen in L.A. trifft, die sie mitnehmen in die Stadt und die sich sehr merkwürdig verhalten, die, als sie ausgestiegen ist, so hämisch lachen, ja, wo man sich fragt, ja, wie sind die jetzt drauf? Und die später wiederkehren als Miniatur, also kleine Homunkuli, die aus dieser blauen Box dann kommen und eine Verbindung offenbar schaffen zwischen eben der einen Realitätsebene und der anderen, wo dann Naomi Watts plötzlich Diane heißt und wesentlich weniger sympathisch gezeichnet ist, also auch ein bisschen fertiger aussieht. Ja.
Aber die kleinen Miniaturwesen, dieses ältere Ehepaar, kommt doch ganz am Schluss, wenn sie sich umbringt. Ja. Also du hast schon recht, das Kästchen ist der Umschaltmoment. Weil die Kamera so ähnlich und den Move macht er ja auch bei ganz vielen Filmen, also ganz prägnant natürlich in das Ohr bei Blue Velvet, in das abgetrennte Ohr hineinzufahren und dann in eine andere Tiefenschicht hineinzugehen. Das hat man bei ihm ja ganz oft, dass Gegenstände wie so Art Portale sind.
Aber das ist der Punkt, genau.
Bei Twin Peaks ja auch mehrere, da wird man gar nicht fertig, vor allem wenn man die 3. Staffel hinzunimmt. Vielleicht, um das ein bisschen einfacher zu machen für diejenigen, die den Film jetzt nicht so vor Augen haben, dass wir nochmal chronologischer vorgehen. Also der Film, wie du ja gesagt hast, beginnt mit Naomi Watts in der Rolle der Betty. Naomi Watts spielt in dem Film 2 Rollen, nämlich Betty Elms und Diane Selvin. Wir lernen sie aber erstmals Betty kennen, 2 Stunden lang in dem Film. Als eine naive, positive junge Frau, die mit ein bisschen Unterstützung ihrer Tante Karriere in Hollywood machen will. Ganz eigentlich beginnt der Film ja mit einer sehr kryptischen Vorgeschichte. Man sieht so einen seltsamen Tanz. Es ist anzunehmen, so deute ich das zumindest, widersprich mir, wenn du eine andere Idee hast, dass sie so eine Art Wettbewerb, so einen Tanzwettbewerb gewonnen hat.
Ja, sehe ich genauso. Also ich fand das auch immer rätselhaft und es hat mich sehr irritiert im Kino, weil es ist auch sehr merkwürdig mit digitalen Effekten gemacht. Mhm. Also diese Überblendungen, das ist ja so, die tanzen ja in so einem farbigen Nichts, ja, und werden immer mehr und gedoppelt und so weiter. Und das ist in der Tat wie so fast so parodistisch von so einem Tanzwettbewerb eigentlich entnommen und das ist etwas, was auch gar nicht zu passen scheint zu dem Rest. Aber es deutet im Grunde für mich auch schon an, dass dieser Film auf verschiedenen Ebenen funktioniert und das ist zum Beispiel eine davon. Das ist so eine Art Innenleben, weil Betty ja etabliert wird als so eine staunende, mädchenhaft naive. Und das unterscheidet sie ja von ihrer späteren Rolle als Diane, wo sie so abgeklärt, zynisch und deutlich härter ist.
Vor allem steht sie ja als Einzige, während alle anderen verschwommen sind, sehr, sehr scharf im Rampenlicht. Also es ist so wie ein Erweckungserlebnis.
Ja.
Dass sie dort Blut geleckt hat. Ja, und gleichzeitig vollzieht sich dort, wenn man genau aufpasst, aber Lynch macht das ganz geschickt, der erste Bruch. Weil chronologisch ist nicht hinhaut. Man sieht nämlich das ältere Ehepaar, das dann unmittelbar auf die nächste Szene, wenn sie aus dem Flughafen kommt, als Fluggäste eingeführt werden, die sie kennengelernt hat.
Mhm.
Aber scheinbar die Großeltern oder die Tante und Onkel sind von ihr.
Wie kommst du darauf? Also was, woher?
Warum sollte ein älteres Ehepaar, das sie erst im Flugzeug kennengelernt hat, bei diesem Tanzwettbewerb dabei sein? Man sieht, wie ihr gratuliert wird am Anfang, sehr unscharf.
Ja.
Und
als hätten die ihr das überreicht, ne? Ja, ich erinnere mich. Aber ich hatte das auch immer so interpretiert, als wäre das quasi so die Art und Weise, wie sie das jetzt erinnert oder wie die das dass sie das denen erzählt hat und die das gemeinsam so sich zusammenbauen, also wie so ein Puzzle. Weil die Bilder sehen auch aus wie ein Puzzle, wie ein digitales Puzzle. Ja. Also ich denke aber, ich würde es jetzt auch nicht so schwer gewichten. Also, dass die verwandt sind, das würde ich ausschließen. Sie bekommen diese Mehrdeutigkeit, das stimmt. Aber ihre Tante ist ja die, von der sie zum Beispiel die Wohnung dann bezieht. Und die bleibt ja eigentlich nur ein Phantom. Ne?
Ja, also können wir später vielleicht nochmal zurückkommen. Ich habe da so, also ich bin auf eine interessante Theorie gestoßen zu dem Punkt, aber das wäre jetzt noch zu früh, die reinzuwerfen, weil sonst müssten wir zu weit nach vorne greifen. Auf jeden Fall hast du natürlich recht mit der Mehrdeutigkeit, weil nachdem sich das ältere Ehepaar ganz artig und lieb und nett verabschiedet, sitzen sie im Auto und lachen ein stummes Lachen.
Ja.
Also Gesichter sind zu eingefrorenen Lachen verstummt. Es ist sehr, sehr creepy und unheimlich, obwohl es ist so typisch für das Unheimliche bei Lynch, dass er wirklich fast 1:1 die Definition dessen, was das Unheimliche ist, nämlich eine Verschiebung des Normalen, eine leichte Verschiebung, das tritt ja ganz häufig bei ihm auf.
Ja.
Und plötzlich ist eine Szene wie zwei alte Menschen in so einem Taxi oder einer Limousine unheimlich. Weil das Lachen
ist. Ja, weil man auch den Grund nicht erfährt. Ja. Und es bekommt sofort einen kausalen Bezug, den man verstehen möchte, aber man bekommt ihn nicht geliefert. Und dass sie dann nachher nochmal wieder auftauchen als so Schreckensfiguren, das ist eigentlich wirklich doppelt beklemmend. Ne? Es sind schon Figuren wie der Mystery Man, ein bisschen. Die so auch ein bisschen aus dem Innenleben heraus geboren sind, möglicherweise, die nach außen projizierte Traum- und Wunschbilder sein könnten.
Ja, das macht vielleicht Mulholland Drive in der Tat ein bisschen kompliziert, wenn man den Grundmechanismus noch nicht verstanden hat, weil es ja fast mehrere Mystery Mans gibt.
Mhm.
Es gibt dieses Ehepaar, es gibt dann den, wir kommen noch darauf, den Mann hinter einem Diner, diesen Obdachlosen, und dann gibt es den Cowboy, der in Rätseln spricht.
Mhm.
Und das sind alles Geisterfiguren oder komische, dämonenhafte Figuren, die auch sowas wie Wächter oder Wärter sind, die bestimmte Zwischenpositionen einnehmen.
Mhm.
Aber um weiter in der Geschichte zu kommen, damit man das Rätsel zumindest, damit man die Geschichte ein bisschen chronologisch hinbekommt, sie trifft also diese Betty, trifft eine in der Wohnung ihrer Tante, die leer steht, in einem Zimmer auf eine dunkelhaarige Frau. Wir haben es wieder mit diesen Farben zu tun. Die blonde Betty, die dunkelhaarige, von Laura Herring gespielte Person, die sich später Rita taufen wird. Sieht auf einem Poster, nämlich im Spiegel, ein Filmposter, auf dem Rita Hayworth drauf ist.
Warum genau, Rita ist ein Film noir, ne? Also sie sieht ein Bild einer femme fatale aus einem Film noir. Und danach benennt sie sich. Das finde ich sehr wichtig dabei. Weil der Film seine Programmatik damit. Also im Grunde ist Laura Herrings Figur der Noir-Plot.
Ja.
Und die Naomi Watts Figur ist eigentlich der Metafilm. Denn sie wird ja auch in ihren alltäglichen Situationen als Schauspielerin gezeigt. und quasi wie sie sich auf eine Rolle bewirbt und in diesem Filmkontext sich bewegt und das Studio besucht und so weiter. Und das finde ich wichtig, dass dieser Film diese beiden Ebenen also ganz explizit macht an den Figuren.
Ist es nicht auch noch viel gewichtiger, dass er Rita Hayworth genommen hat, weil die natürlich als eine der bekanntesten Schauspielerinnen dieser großen Hollywood-Ära steht. Also er bezieht sich ja auch das, auf andere große Filme dieser Ära, auf Sunset Boulevard, das wird, auf, wird immer wieder Bezug genommen. Das ist ja das eine große Metathema, Hollywood und das, der, der Mythos von Hollywood. Also diese Figur ist nicht einfach nur beliebig gewählt oder nur an den Noir-Plot gebunden.
Naja, nur würde ich sowieso nicht sagen, weil dass sie daran gebunden ist, ist ja ein weiterer Schlüssel zum Verständnis des Films. Denn, ganz wichtig, man würde vielleicht, Sunset Boulevard ist nicht kein reiner Film Noir. Also es ist ein Film, der in dem Kontext auftaucht, aber oft gar nicht so als wirklich typischer Film Noir gesehen wird. Er hat einen sehr wichtigen Twist. Es ist so, dass Sunset Boulevard am Anfang beginnt, der Hauptdarsteller liegt tot im Swimmingpool. Und erinnert sich als Toter an seine Geschichte und erzählt uns aus dem Totenreich seine Geschichte. Und das ist ja ein Schlüssel zum Verständnis dieses Films hier. Dass das die Erzählung einer Toten ist, ist offensichtlich. Dass Mulholland Drive genauso wie der Sunset Boulevard eine Straße in Los Angeles ist, ist auch offensichtlich. Dass wenn die Betty ins Studio geht, da ein Oldtimer davor steht, der exakt nicht zufällig, sondern es ist auch das Auto aus Sunset Boulevard. Also diese ganzen Bezüge sind für David Lynch Schlüssel zum Verständnis aus der Filmtradition heraus.
Wir haben also nicht nur einen Metafilm über Hollywood, sondern noch einen Metafilm zum Film, zu Sunset Boulevard selber.
Zur Filmgeschichte. Ja, genau.
Ist ja auch einer der absoluten Lieblingsfilme. Den erwähnt er ja immer und immer und immer wieder, dass Billy Wilders Film für ihn zentral ist.
Ja, verständlich.
Zumal ja auch die Titeleinblendung fast identisch ist. Also das Straßenschild wird ja eingeblendet und genauso wird bei Sunset Boulevard und bei Mulholland Drive ebenso. Man sieht nur das Straßenschild und dann beginnt die Autofahrt. Wir sehen nämlich, das haben wir vergessen zu erzählen, die Schwarzhaarige, die sich dann eben Rita nennen wird, vorher im Auto. Sie entkommt einem Anschlag, also sie fährt mit dem Auto auf dem Mulholland Drive, eine Pistole wird auf sie gerichtet und Party machende Jugendliche, alkoholisierte Jugendliche kommen mit ihrem Wagen auf die andere Straßenseite und sie überlebt, aber hat ihr Gedächtnis verloren und landet dann eben in dieser Wohnung. Auch eben sehr, sehr wichtig, weil dieser Mord, dieser nicht gelungene Mord auch einer der wesentlichen Schlüssel zum Enträtseln dieses Rätsels ist. Auf jeden Fall machen sich diese beiden Frauen auf die Suche nach der Identität und trotzdem brechen ja immer wieder Szenen hinein in diese Suche, die man erstmal überhaupt nicht einordnen kann. Es gibt diesen Regisseur, du hast ihn erwähnt, Adam Kirscher, gespielt von Justin Theroux. Es gibt diese, ja, fast schon, also diese Szene ist hier, wird ja so häufig zitiert und ist eine der furchterregendsten der jüngeren Filmgeschichte zitiert, die Szene im Diner, wo ein Mann, der dann lange Zeit nicht mehr auftaucht und dann nur in einer ganz kleinen Szene auftaucht, eine von seinem Traum erzählt und während er von dem Traum erzählt, beginnt der Traum Wirklichkeit zu werden und geht hinter das Diner mit seinem Psychologen oder ich weiß es nicht, besten Freund. Wird das eigentlich erwähnt? Ich glaube
nicht. Erklärt.
Wird nicht erklärt. Und er spricht von einer unheimlichen Gestalt hinter dem Diner und dann gibt es so eine Art Lynch'en Jumpscare. Ein wirklich furchterregendes Ding schießt aus der Ecke hervor.
Naja, man muss sagen, es ist ein mit Brandwunden oder auch so verkohltes Gesicht. Also man könnte sagen, es ist ein wirklich sehr verwahrloster, obdachloser Mensch. Man kann das geschlechtlich auch schwer einordnen. Ja.
Ja.
Also an einem gewissen Punkt habe ich gedacht, es könnte eine Frau sein auch. Und dieses Wesen erinnert frappierend total an die Twin Peaks-Figuren, die mit den verkohlten Gesichtern, vor allem aus Twin Peaks 3 später.
Aber eigentlich, Smoke?
Genau. Und dann aber auch an den an den Holzfäller in Twin Peaks Fire Walk With Me schon, der das vorwegnimmt. Es gibt in der Mythologie von Twin Peaks ja diese lebendig verbrannten Holzfäller aus Twin Peaks und die dann gewissermaßen als Dämonen wiederkehren, als Fluch der Vergangenheit. Und das Interessante ist, dass er eine ähnliche Figur benutzt, als wie quasi so das unheimliche Herz von L.A., das so durchbrechen kann jederzeit. Ne? Also dass diese sonnige Oberfläche der Stadt ein finsteres Herz birgt, das sich hier und da mal durch diese Dimensionen hindurch zeigt. Ne?
Ja, oder wenn man es noch, finde ich jetzt ein schönes Bild, dass man sagt, diese heiße Sonne L.A.s auch die Menschen versengen kann und die Gesichter verbrennt, wenn sie eben zu lange dem Ruhm nach eifern und eben nicht nach oben kommen. Also auch das, was nicht gesehen werden soll, das Untergründige. Es ist aber gleichzeitig noch mehr, weil es scheint auch etwas mit Schuld zu tun zu haben, weil diese Figur hinter dem Diner eben die blaue Box, von der du ja schon gesprochen hast, die zentral werden wird in dem Film, der Besitzer oder er hat diese Box auf jeden Fall in seiner Papiertüte. Das heißt, der Unterschied zwischen Lost Highway und Mulholland Drive ist insofern frappierend, dass Lost Highway sehr linear ist, obwohl er natürlich auch Sprünge hat und dieser Bruch, dass plötzlich einer als eine andere Person aufwacht in der Zelle, aber doch sehr linear funktioniert, während Mulholland Drive natürlich als Serienpilot ganz viele Figuren einführt, ganz viele offene Enden eigentlich entwirft. Der Film wuchert vor Figuren. Ein kleiner Vorgriff, vielleicht kriegst du die alle unter in eine Logik?
Naja, also das ist jetzt eine Herausforderung, aber zum Beispiel viele tauchen später tatsächlich in kleineren Rollen wieder auf. Ich denke, die verwirrendste Szene ist die mit dem Killer und der Putzfrau. Weil die ist auch witzig und fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Und später wird klar, ach, das ist eigentlich der Killer, den Diane aus Eifersucht beauftragt, um ihre Freundin zu töten. Ja? Also das sind schon Figuren, die dann in ähnlichen oder derselben Funktion wieder auftauchen, genauso wie der Regisseur. Der Regisseur taucht in beiden Ebenen, die der Film uns erzählt, eigentlich in der Funktion als Regisseur auf. Nur, dass er in der zweiten Variante dann wiederum der Grund für die Eifersucht auch ist. Und es ist ein bisschen so, als wäre das in der Logik, und das ist natürlich ein großer Ansatz, den ich jetzt hier schon mal einführen möchte, wie Twin Peaks funktioniert, nämlich vor allem, wenn man alle drei Staffeln gesehen hat, wird klar, dass es Parallelwelten gibt, die koexistieren und es gibt Pforten, die diese Welten verbinden und diese Welten sind ähnlich, aber nicht gleich. Das macht sie unheimlich übrigens, weil du hattest das ja schon so definiert. Und in der Logik von Twin Peaks zum Beispiel ist es so, dass in der dritten Staffel Laura Palmer später in einer anderen, aber irgendwie ähnlichen Rolle nochmal auftaucht, dann erlebt sie aber noch und hat einen anderen Namen und kehrt dann mit Agent Cooper ja zurück in eine Stadt, die sie scheinbar ja nicht kennt, aber dann doch ihr etwas bewusst zu werden scheint. Damit endet das ja dann auch. Aber das ist für mich sehr ähnlich in Mulholland Drive, als wäre das nicht, weil es wird oft gesagt, ja, das erste, die ersten 100 Minuten oder so, ist ein Traum. Mhm. Das glaube ich nicht. Das ist zu simpel. Die Pforten bei Lynch sind in so vielen Filmen vorhanden, also Lady in the Radiator, in Eraserhead schon, also dass man in dahinter die Heizung gehen kann, ja, und da eine neue Welt beginnt. Und dass man eben in dass es diese verschiedenen Dimensionen gibt. Und ich glaube, in Mulholland Drive ist das auch so. Die verschiedenen Ebenen der fiktionalen Welten, die sich überlagern und manchmal überlappen und dann quasi durch Pforten kann man durchschreiten. Und diese MacGuffins, eigentlich würde man fast sagen, diese zunächst sinnlos erscheinenden Motive wie das blaue Kästchen oder der Schlüssel, die bekommen dann tatsächlich eine konkrete Funktion, indem sie diese Ebenen verbinden.
Also die beiden Frauen, um jetzt zur blauen Box mal zu kommen und das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Die beiden Frauen machen sich auf die Suche nach der Identität von Rita und finden dann eben den Namen einer anderen Person heraus, nämlich Diane Selvin, zu deren Wohnung sie fahren, um dort eben eine Leiche zu finden. Zu dem Zeitpunkt wird gar nicht genau erklärt oder erläutert, wer diese Person eigentlich ist. Es könnte Diane sein, wie auch immer. Das Ganze fließt so dahin. Die beiden beginnen eine Beziehung miteinander, also zumindest sie schlafen miteinander, die beiden Frauen, und die dunkelhaarige Rita, weil sie Angst und Panik hat, dass eben die Killer wiederkommen, färbt ihre Haare blond. Sie wird eine blonde Frau. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich und landen dann in einem Theater, wo eine Art Magier ein Schauspiel vollführt, in dem immer wieder gesagt wird, die Band sei gar nicht anwesend, die würde gar nicht spielen. Eine Frau singt ein spanisches Lied, bewegt aber eigentlich nur zu einem Tape die Lippen und fällt dann um. Und dann gibt es blaues Licht und die beiden Frauen finden das blaue Kästchen in ihrer Tasche, nachdem aber Betty einen seltsamen Anfall bekommt. Und vorher haben sie eben...
Ein Zitteranfall, ne?
Genau, so ein Zitteranfall. Und sie haben vorher diesen Schlüssel schon gefunden, den haben wir vergessen, den reichen wir hiermit nach. Sie haben einen blauen Schlüssel gefunden, mit dem sie nicht wissen, was sie anfangen sollen. Mhm. Schließlich schließt Rita das Kästchen auf. Betty ist plötzlich verschwunden und dann wird die Kamera oder eben auch Rita in das Kästchen hineingesaugt. Und am Ende kommen wir auch als Zuschauer in einer anderen Realität heraus, wo Betty nicht mehr Betty ist, sondern Diane. Und in diesem komischen, in dieser Wohnung, in diesem Apartment lebt, wo sie die Leiche gefunden haben. Und Rita ist nicht mehr Rita, sondern Camilla Rhodes, eine erfolgreiche Schauspielerin. Betty, die in der vorherigen Variante eigentlich auf dem Weg war, erfolgreich zu sein, ist plötzlich nicht erfolgreich und hat wohl einem Killer den Auftrag gegeben, Camilla Rhodes umzubringen, weil die Beziehung mit ihr beendet hat. Um mit einem Schauspieler, mit einem Regisseur, nämlich Adam Kirscher, durchzubrennen. Also der Verdacht liegt nahe, dass Camilla Rhodes nicht nur durch Talent nach oben gekommen ist, sondern sich auch hochgeschlafen hat. Es gibt auch so einen Dialog, dass Diane auch das wohl so probiert hat. Und der Film endet dann mit einer sehr verzweifelten Diane, die von den beiden alten Menschen, die ganz klein aus dem Türspalt kommen, immer größer werden, sie verfolgen und sie erschießt sich. Das ist das Rätsel in der Schnellfolge, damit wir so ein bisschen besser das sortieren können und ordnen können. Jetzt hast du ja schon gesagt, für dich ist es, du hast im Endeffekt ja beide Hauptvarianten, die es gibt zu dem Film, schon kurz angerissen, die eine ein bisschen mehr erklärt, dass du eher dazu tendierst zu sagen, das ist eine Parallelwelt oder hat eine Parallelweltstruktur, die immer miteinander koexistieren und wo es gewisse Portale gibt. Mhm. Und du hast auch angedeutet, und die wird ja von sehr vielen Leuten vertreten, die These, dass es einen Traum einer Toten gibt. Das hast du auch schon erwähnt in Bezug auf Sunset Boulevard.
Ja. dass sie sich eine idealisiertere Variante ihrer selbst erträumt, in der dieselben Elemente andere Bedeutungen haben und für sie auch eine bessere Bedeutung haben. Und dass sie aber trotzdem getrieben wird von dem Grundgedanken, ihre eigene Identität insgeheim zu rekonstruieren, aber das nach außen projiziert auf die andere Frau, um deren Identität dann vorgeblich zu rekonstruieren.
Also es
dann
wäre
aber
ja
die zu sich selbst kommt. Die finden ja auch diese Leiche und diese Leiche ist ja eigentlich sie, ne? Also im Endeffekt.
Ah. Das ist ein super schöner Gedanke. In dem Traum kommt sie natürlich auch zu sich selbst, aber zu sich selbst als Tote und Verweste. Also sie kommt schon zu dem, man muss es ja nicht unbedingt als Todesmotiv lesen, man könnte es ja fast schon als Seelenmotiv lesen, zu ihrer verdorbenen Seele, weil sie ja, sie muss ja dauernd, das gilt, könnte ja für beide Varianten gelten, da muss man ja erstmal nicht so streng sein. Es scheint schon so zu sein, dass sie in dieser Traumvariante ihre Schuld umgehen muss oder alle Dinge, die auf den Mordauftrag hindeuten, anders anordnen muss. Insofern würde zum Beispiel diese wirklich aus der Rolle fallende Szene mit dem Killer reinpassen, den sie ja irgendwie unterbringen muss, weil sie mit ihm ja Kontakt hatte und dann packt sie ihn in so eine dämliche, dumme Nummer hinein, der einfach
nichts kann. Genau, die eigentlich wie so ein spielter Witz wirkt. Ja, und deswegen so rätselhaft auch ist. Und, aber deswegen ist es auch so genial, wie er das letztendlich gelöst hat, denn wenn man es dann in dieser Lesart bekommt, es schon eine eigene Bedeutung nochmal. Aber ist wieder, wie soll man das sagen, diese Parallelwelten, die hängen ja schon miteinander zusammen. Also wenn man die Lynch Mythologien sich betrachtet, die er entwickelt, dann sind diese Welten immer miteinander verbunden und sie berühren sich auch wieder. Es wäre übrigens bei Lost Highway auch so. Den könnte man damit genauso erklären. Also, dass wirklich die Überschneidung in der Gefängniszelle, die Überschneidung der beiden Welten zustande kommt. Und der Club Silencio, du hast die Szene gerade beschrieben, aber das ist ja dann ein weiterer Schlüssel, ein Dimensionentor, das ähnlich ist wie zum Beispiel die Lodge in Twin Peaks. Ne? Also quasi diese Pforte, durch die man hindurch in eine andere Dimension kommen würde. Und so funktioniert das in Mulholland Drive. Und dazu kommt noch das Kästchen. Aber alles, was durchgeführt wird an diesem Ort auf der Bühne, das, was du beschrieben hast, also es gibt keine Band und doch hören wir Musik. In Twin Peaks ist ja der Ort, dieser mit den Vorhängen und so weiter, der Warteraum, da ist immer Music in the Air, wird hier gesagt. Ja? Also die Musik ist da, egal was sonst passiert. Und das Ganze ist natürlich auch eine Kinosituation, eine Ursituation des Kinos. Ich glaube, dass alle Filme von David Lynch insgeheim auch Filme über das Filmemachen selbst sind. Dass er im Grunde seine eigene Position als Filmkünstler mitreflektiert. Und deswegen sind diese Filme auffälliger, aber wie alle anderen auch Metafilme. Das würde auch für Wild at Heart oder Blue Velvet gelten, nur dass die das indirekter machen, während Mulholland Drive wirklich das explizit macht. Jetzt muss man noch einen weiteren Aspekt sehen zur Topografie der Stadt. Ich bin den Mulholland Drive natürlich bewusst entlang gefahren. Der ist relativ lang, muss man sagen. Es hat ganz schön gedauert. Wir haben auch angehalten. Wir haben natürlich Fotos gemacht an dem Straßenschild und so weiter. Und der Mulholland Drive ist sehr kurvig. Das muss man erstmal sagen. Es ist eine super gefährliche Straße. Man hat sehr viele Kurven, die nicht einsehbar sind. Nachts ist er fast nicht beleuchtet. Es gibt also keine regelmäßige Lampenbeleuchtung. Von daher ist das eine richtige Selbstmordstrecke, kann man sagen. Und das, was er zu Beginn des Films zeigt mit dem Unfall, ist absolut realistisch. Also das ist eine Situation, da müsste man wirklich mit rechnen. Also wir waren jetzt so gegen Abend da, aber nicht nachts. Nachts ist der offenbar stockdunkel. Es gibt eine weitere Szene, dass nämlich die Leute zum Teil, was in Amerika ja, naja, streng verboten ist, also dieses Speeding, das scheint dort ein Thema zu sein, denn in Lost Highway ist das ja die berühmte Szene mit dem Gangsterboss, der den Typ dann auf dem Mulholland Drive dann entsprechend korrigiert und bedroht, weil er ihn bedrängt hat. Ja? Und das sind alles Situationen, die David Lynch natürlich auch selbst möglicherweise kennt, weil er ja dort in der Nähe wohnt auch. Ne? Und ihm ist das sehr vertraut als Umgebung. Und es ist natürlich auch noch eine Straße, die verläuft durch die Hollywood Hills, so auch in der Nähe des Hollywood-Zeichens entlang und dann in Richtung des, auf der anderen Seite des Teils ist dann ja das Planetarium und so weiter. Aber diese Straße trennt das Valley, also die eigentliche Stadt, von Hollywood, ne? Also von diesen Studios auch, ne? Von den Studio-Bereich und den Universal Studios und so weiter. Und ist insofern auch so ein Zwischenreich. Also es ist sind diese Hügel, die zwischen diesen Welten dann auch sind.
Was ja vor allem dann auch nochmal bei Inland Empire uns begegnen wird.
Ja.
Dass er ja nochmal ein anderes Zwischenreich beleuchtet. Jetzt sind zwei Punkte in meinem Kopf. Einmal würde ich gerne nochmal zurück zu den Parallelwelten und gleichzeitig zieht es mich zur Topografie. Springen wir einmal noch ganz kurz zu den Parallelwelten zurück, weil ich da nochmal eine Nachfrage habe. Weil ich da auch viel drüber nachgedacht und ich habe ja, ich bin nicht so psychoanalytikfreundlich. Also mich langweilt es, Filme immer vorschnell psychoanalytisch zu deuten. Das ist so, wiederholen sich sehr schnell die gleichen Muster. Und wenn man die Traumthese aufgreift, dann stößt man sehr häufig auf diese Traumdeutungsmotive. Es passt sehr, sehr gut zusammen und gleichzeitig habe ich so ein bestimmtes Problem damit. Ist es auch das der Grund, warum du eher zu der anderen These tendierst, weil die doch ein bisschen aufwendiger ist, die Sachen geschmeidig ineinander zu kriegen? Wenn es ein Traum von ihr ist, ist es relativ klar zu erklären, warum der Killer eben dann als Trottel dargestellt wird, warum der Schauspieler als abhängig von den Hollywood-Studios gezeigt wird. Die großartige Szene, über die wir auch sicherlich nochmal, dann später können wir ein paar Szenen hier rausgreifen, weil es gibt so tolle Szenen im Film. Die Szene mit diesen italienischen Mobstern, wo ihm die Hauptdarstellerin aufgezwungen wird. Also sie dreht ja alle Wertigkeiten um. Das würde ja, wenn es von ihr ausgeht, sehr smooth funktionieren. Wenn es aber zwei Welten gibt, hast du ja ein Subjekt, das zweimal existiert oder hin und her springen könnte. Also warum, was ist das, was sich mehr dahin zieht, diese These zu nehmen, die ja durchaus spannend ist, weil man eben diesen ganz einfach psychoanalytischen Übertragungs- oder Sublimierungsfällen entgeht?
Also, ob jetzt wirklich die Leute, die sich mit Filmpsychoanalyse beschäftigen, da so leicht zustimmen würden, dass das auch die psychoanalytische Lesart schon ist, die du gerade beschrieben hast. Das würde ich aus eigener Erfahrung mit bestimmten Leuten, also Andreas Hamburger, Gerd Schneider und so weiter, die ja auch ein David Lynch Buch übrigens gemacht haben, im Psychosozialverlag erschienen. Da müsste man noch mal genauer gucken, ob die das wirklich so sehen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist auf jeden Fall eine befriedigende Lesart, die, denke ich, für viele Leute dann so ein bisschen, also so das Ganze auf den Punkt bringt, dass sie dann beruhigt nach Hause gehen können. Für mich ist es natürlich interessanter, dass das Unheimliche, das David Lynchs Filme ja haben, bewahrt bleibt. Und das Unheimliche ist ja das Bewusstsein, in mehreren Dimensionen gleichzeitig leben zu müssen, auch noch mit unterschiedlichen Identitäten. Das finde ich total beängstigend. Diese Berührung, das schließt sich nämlich gar nicht aus. Also die Traumidee könnte tatsächlich ein Aspekt dieser Berührung der Welten sein. Denn in all seinen Filmen und Serien gibt es ja solche Momente, dass die Welten sich durchdringen. Und dieses Durchdringen auch eine Vertrautheit mit der anderen Welt, zumindest im Unbewussten.
Na klar, ja? Dale Cooper ist das beste Beispiel.
Absolut, genau. Den beide Einblick haben. Und Mulholland Drive ist ein Film, der in all diese Welten ja hineinblickt. Zum Beispiel gibt es diese ominösen Momente mit dem kleinwüchsigen Mann, Michael J. Anderson, der ja den Mann von einem anderen Ort, den Arm spielt in Twin Peaks 3. Da wird er ja zum ersten Mal wirklich der Arm genannt. Ja. Und er ist ja der abgetrennte Arm von diesem einen Typen. Und,
Später dann ein Baum.
Genau. Genau. Und er spielt hier Mr. Rogue und das ist so der im Hintergrund die Fäden zieht, und der ist aber in einem abgeschlossenen Raum. Ja. Und das ist wieder so ein Raum, der wie der Warteraum in Twin Peaks, also zwischen der Black und der White Lodge, so ein Raum an einem anderen Ort ist. Also er bleibt dieselbe Figur eigentlich. Und dann einer der Mafiosis ist übrigens dargestellt von Angelo Badalamenti, der ja wieder die eine Schlüsselfigur in Lynchs Werk ist, weil er diese sphärischen Drones ja schafft, ja, diese Klänge und diese Melodien.
Er ist der Mobster, der den Kaffee auf die Serviette ausspuckt, weil es nicht der richtige Espresso ist.
Absolut nachvollziehbar. Also ich bin auch so kurz davor oft. Also ich sage auch zu Leuten, also wenn sie mir einen Kaffee anbieten, dann ist ja, ob haben sie oder habt ihr Valhalla Drive gesehen? Ich bin so wie der Typ mit der Serviette. Und ich bin extremer Kaffee-Fan. Aber ich bin super, super snobby, was das betrifft. Auf jeden Fall, das ist das, was ich meine. Es gibt eine Durchdringung der Welten, die permanent passieren kann. Und das Zweite ist die Verbindung flackernde Lichter und Stromindifferenz. In Twin Peaks 3 ist ja deutlicher als in allen anderen Filmen, aber es kommt in allen vor, dass in den Stromleitungen irgendetwas ist. Also dass die Stromleitungen wie so eine Art Lebensader sind. Und wenn man mal in L.A. war, und wir reden ja über die L.A.-Trilogie, dann weiß man ja, ich meine, das ist ein unfassbares Lichtermeer. Also wenn man von dem Planetarium ins Valley guckt, das ist genau der Blick, den Arnold Schwarzenegger in Terminator zu Beginn hat, ja, wenn er da nackt steht und da runter guckt. Das ist wirklich genau so, diese Adern von Licht und Strom, die man dort sieht. Und dieses leichte Flimmern durch die Atmosphäre, ne? Also die lässt das Licht so leicht flimmern. Und bei David Lynch gibt es immer wieder Szenen, wo Leute in flackerndem Licht sind. Zum Beispiel auf der Ranch, wo der ominöse Cowboy getroffen wird. Ja. Der Cowboy, den du ja auch schon erwähntest, der in Rätseln spricht. Ja? Monty Montgomery spielt den. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Co-Regisseur des ersten Catherine Bigelow-Films, The Loveless, das ist ein psychosexueller Biker-Film mit Willem Dafoe. Und Monty Montgomery und Catherine Bigelow haben den zusammengedreht. Und das ist so eine Indie-Kultfigur, Monty Montgomery.
Okay, ah, das wüsste ich gar nicht. Ich habe den nie gelesen, wer den spielt. Ja. Habe ich verpasst. Das ist ja super cool.
Das ist cool. Und der Cowboy ist ja auch wieder so eine eigenartige, mythische Figur. Und da sind wir am nächsten Punkt. Denn David Lynch benutzt ja L.A. als einen mythischen Ort. Also es ist ein Ort, der aus Kinofilmen konstruiert ist, Sunset Boulevard. Ja? Es ist ein Ort, der in dem Fiktionalität und also das Fiktionale und das Reale miteinander sich permanent vermischen. Also wo Leute quasi in der Fantasie leben, sie können Hollywood-Stars sein. Ja. Und eigentlich ein total schäbiges Leben führen. Das ist ja das, was man, und dann auch total enttäuscht werden und total stürzen. Also die Welten leben parallel. Und für diese Welten stehen ja auch dann in dem zweiten Teil die beiden Frauen stellvertretend, also für Erfolg und Misserfolg, ja, in Hollywood. Und auch das Prekäre, das damit einhergeht, und der Neid und der Hass, ja, bis hin zum Todeswunsch, ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich meine, dass also L.A. ist ein mythischer Ort des Fiktionalen, das sich als Realität darstellt.
Das ist ja das, was auch Lynch interessiert. In einem Interview, das ich mit ihm jetzt bei der Vorbereitung gesehen habe, sagt er einerseits, und das merkt man auch mal Mulholland Drive an, verabscheut er Hollywood. Also er ist ja, haben wir ja schon in der ersten Episode über Lynch drüber gesprochen, dass er ein teilnehmender Außenseiter ist, der es geschafft hat, als einer der wenigen irgendwie am Rand dieses Hollywood-Studiosystems zu überleben und seine Filme zu machen. Er gleichzeitig Hollywood aber liebt. Aber genau das, was du beschrieben hast, liebt er daran. Diesen mystischen Ort,
Genau, er ist, bei ihm ist Mystik und Mythos.
Ich wollte mich gerade korrigieren. Wollte gerade sagen, ich finde es immer, bei ihm mischt sich das so ein bisschen. Ja, also die Mythen und die Mystik, für ihn, glaube ich, ist es wirklich beides, dass die Mythen eine Mystik gewinnen bei ihm. So könnte man es vielleicht ausdrücken.
Ja, genau.
Also der Cowboy zum Beispiel ist ja ein Mythos, das ist ja ein Urbild für das Hollywood-System, für Amerika auch insgesamt als großes globales Bild.
Genau, den Gründungsmythos Amerikas. Der Pionier und der Cowboy, das sind die Frontierfiguren, also die an der Grenze der Zivilisation und der Wildnis agieren. Und die Amerika begründet haben. Und genau, und der kehrt wieder als eine mystische, geheimnisvolle Figur.
Ein Geist. der in der zweiten Hälfte des Films, also dem, in dem Betty zu Diane wird, auf dieser Party nur einmal kurz durchs Bild läuft, aber ja, an einem sehr wichtigen Punkt, nämlich an dem Punkt, wo auch eine Szene, die überhaupt nicht einzuordnen ist, wo eine blonde Frau einfach an den Tisch tritt und das Objekt der Begierde von Diane, nämlich Camilla Rhodes, einfach einen sehr, sehr langen Kuss gibt. Dann wieder verschwindet, die Kamera folgt dieser Frau und aus der Tür, in die die Frau getreten ist, tritt dieser Cowboy raus und verlässt die Party. Das ist alles unglaublich gut choreografiert, unglaublich toll aufgenommen und erhält dadurch was Unheimliches, weil man eben diesen Cowboy vorher in dieser seltsamen Szene gesehen hat. Man hat dem Schauspieler übrigens die, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die Augenbrauen abrasiert, damit er so ein bisschen...
Ja. Ja,
der
so
sieht auch unglaublich unheimlich aus. Ja, er hat am meisten vom Mystery Man in diesem Film und spricht eben in Rätseln, wobei ja ein Rätsel aufgedeutet wird. Er sagt ja, er kommt zweimal. Also er kommt einmal, wenn es gut für ihn ausgeht, für den Regisseur. Er soll nämlich die vom Studio aufgezwungene Schauspielerin nehmen. Und wenn es schlecht läuft, kommt er zweimal. Und am Ende des Films kommt er zweimal, es geht aber eben nicht gut aus für Diane.
Also. Kurze Frage, die Schauspielerin, die er nehmen soll, ich habe den Film jetzt nicht gestern gesehen, sondern es ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her. Ist doch Camilla Rhodes, die eben er eigentlich nehmen soll. Die Mafiosis wollen, dass er sie nimmt und die kommt später auf der Party und die wird geküsst.
Die singt in dem einen Stück dieses Lied, in der einen Szene dieses Lied am Set, genau.
Sehr interessant, das ist Melissa George, die sieht der Naomi Watts ähnlich und ist auch Australierin. Ist auch interessant, weil die ja einen ganz leichten Akzent beide haben auch.
Das ist jetzt sowieso irre, das habe ich jetzt gelesen, eine Anekdote über Lynch, die ich bisher noch nicht wusste. Der hält ja nie Auditions. Der hört sich seine Schauspieler und Schauspielerinnen nie an, sondern er lässt sich nur Fotos vorlegen und meditiert über die Fotos. Und dann sagt er, it's her. und so war es auch bei Herring und bei Watts. Und das ist schon außergewöhnlich, weil er, ich habe mir versucht, das irgendwie so zusammenzureimen, auch das passt halt auch für Lynch, der eigentlich ein bildender Künstler ist und die nach so einem Ausdruck sucht und den Film und die Schauspieler so überformt oder miteinander zusammenschiebt, weil er auch ganz viel an dem Film noch weiterarbeitet, dass er auf Ideen kommt, während er mit den Schauspielern arbeitet. Das finde ich schon beeindruckend, dass der einfach er ist ja schon ein Regisseur, der großartige Leistungen aus Schauspielern und Schauspielerinnen rausholt. Und also dass der die nicht castet, ist einfach, oder nicht, keine Auditions, kein Vorsprechen.
Das ist natürlich, das ist möglicherweise auch so ein bisschen eine Selbstmythologisierung, weil ich denke, es wird diese Prozesse geben. Es kann natürlich sein, dass er sich da rauszieht und, ne, und das, klar.
Ja, es war eine Casting-Agentin, die gesagt hat, dass, also die schon ewig mit ihm zusammenarbeitet. Das ist nicht von ihm selber. Also sonst hätte ich es nämlich auch, da wäre ich auch skeptisch, weil er baut sehr gerne Mythen um sich selber.
Um sich selbst.
Aber das haben die Casting-Agentin hat gesagt. Sie muss eigentlich, gibt keine Vorsprechen bei David.
Er guckt sich es gibt diese tolle Schlüsselszene, die ja eine Castingszene ist in Mulholland Drive, die auch so ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen scheint, nämlich wo Naomi Watts für eine Rolle vorspricht und dann als Betty und dann über sich selbst hinauswächst. Und man muss jetzt wissen, Naomi Watts ist ja eine Method-Actorin und sie ist also jemand, der so psychologische Wahrhaftigkeit in seine Rolle versucht, immer auch mit einzuarbeiten. Und hier führt sie den Prozess des Method Actings, dieses quasi Werdens zur Rolle, total vor. Und sie macht das zusammen mit einem Schauspieler, der einem total sowieso ein Serienroutinier zunächst mal vorkommt, also wie so ein Sky Dumont-Typ.
Verdammt, ich wollte es gerade sagen. Ich denke bei dem Schauspieler immer an Sky Dumont.
Ja.
Und zwar immer an die Rolle, die er in Eyes Wide Shut spielt.
Ja, genau.
wo Nicole Kidman küsst.
Ja. Mann. Das ist doch auch, Nicole Kidman ist auch Australierin, aber egal. Und das ist schon bizarr. Auf jeden Fall, Auch so ein Typ, ne? Nicole Kidman ist ein ähnlicher Typus. Auf jeden Fall, diese Szene, die könnte so ein Schmierentheater sein und ist absolut frappierend. Das ist eine Verführungsszene, die dann aber eskaliert, weil es geht ja darum, dass sie ihn verführt und dann abstößt wieder.
Aber ist es nicht am Anfang, also würdest du sagen, sie verführt ihn von Anfang an? Weil ich habe es ein bisschen anders gelesen. Erst setzt er sie unter Druck. Das ist ja irgendwie so, er kommt da rein, oben sind die Eltern und nicht hier, du weißt, die wissen nichts. Und das ist so cheesy, der Regisseur sitzt daneben wie so ein grenzdebiler Trottel, die besten Jahre sind vorbei und labert immer nur irgendwie so Nullsätze. Und erst ist sie das Opfer und auf einmal kippt das Ganze um. Und sie scheint selber noch zu erschrecken davor. Und auf einmal ist das eine durch und durch sexualisierte Szene.
Genau. Es ist auch so, dass sie in dem einen wesentlichen Moment drückt sie ja seine Hand auf ihren Hintern und verändert dabei die Spielregeln, weil sie dann natürlich aktiv wird und die Karten neu mischt. Und ich finde, dass diese Szene hat eine wirklich frappierende Funktion, wenn man dieses Durchdringen zwischen Alltag und der anderen Welt, der Welt des Fiktionalen, die dann aber wieder real wird, die auf ihre eigene Weise real wird. Also er führt im Grunde den Mechanismus des Filmemachens in a nutshell vor. Mhm. Und das finde ich virtuos. Das ist eine der besten Szenen des Films.
Ja, und er führt auch so ein bisschen seine Grundphilosophie vor. Also dass die Vorstellung, also sich in etwas hineinzuversetzen, sich das vorzustellen, oft stärkere Effekte hat als die bloßen Fakten.
Ja,
das ist ja so eine seiner, das zieht sich durch all seine Filme, durch sein ganzes Werk als bildender Künstler und durch seine Interviews hindurch. Und das ist ja der Kernsatz in Lost Highway. Es kommt nicht darauf an, wie es gewesen ist, sondern so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen habe ich keine Kamera, Fred Madison. Es ist wesentlich wichtiger, wie ich mich daran erinnere oder wie ich es mir vorstelle. Und die Vorstellung alleine hat einen Effekt auf mich und mein Empfinden. So habe ich das auch diese Szene für mich gedeutet. Ich bin auf eine ganz interessante Analyse gestoßen von dieser Szene, die mit einem, es gibt nämlich ein Video auf YouTube, wo Jordan Peterson der Jordan Peterson.
Oh, der Böse.
Der böse Jordan Peterson. Aber vor Jahren, da war er noch nicht so bekannt. Und da bin ich nämlich auf die Psychoanalyse gekommen. Auch nochmal auf eine, oder das so zu klassifizieren, dass es okay ist, weil Psychoanalyse natürlich, es gibt ja nicht die Psychoanalyse, es gibt so viele
verschiedene Lesarten.
Die Grundidee, warum ich gesagt habe, der Traum oder diese Traumidee ist psychoanalytisch, ist, weil Jordan Peterson sie als romantische Idee klassifiziert, Emotion over Rationality. Und das passte plötzlich total gut mit einer anderen, Analyse dieser Szene, wo behauptet wird, Betty, / Diane, würde hier ihre Sexualität entdecken, weil sie ja danach dann mit Rita schläft. Das heißt, sie wird ja gezeichnet als eine Frau, blonde Frau, mit einem viel zu knappen, pinken, unschuldigen Jäckchen an. Und das ist nämlich dann verschwunden. Plötzlich kippt die ihre Figur um. Und da steht dann dieser wunderbare Satz, sie begreift die Natur der corrupt adult sexuality. Also diese Machtspiele, die hinter der Sexualität stecken. Und dann sagte Jordan Peterson nämlich noch einen wunderbaren Satz, dass für ihn mal Mulholland Drive ein Film sei, wo es darum geht, dass Sexualität ein Dämon sei. Sexuality is a demon. Der eben am Ende der Ausgangspunkt ist für die ganze Tragödie, die sich abspielt, nämlich die Eifersucht und das sexuelle Begehren, das nicht befriedigt wird, um dann den Mord in Auftrag zu geben. Und ich finde das interessant, wenn man die Szene vielleicht nochmal, wir müssen ja jetzt nicht irgendwie zu einem endgültigen Urteil kommen, ob das stimmt oder nicht, aber wenn man die nochmal und auch ihr da draußen, wenn ihr die Szene nochmal guckt und mit dem Kopf so genau gucken, wann die Umschwenkmomente sind bei ihr, das ist richtig, richtig creepy.
Mhm. Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Ich wollte das auch nicht verwerfen. Mir ist nur bewusst geworden, weil ich in diesem Mannheimer Arbeitskreis Filmpsychoanalyse lange Zeit aktiv war, aber als Gast, also als analytischer, hermeneutischer Filmwissenschaftler. Und einfach weil die Filmpsychoanalyse meine Seduktionstheorie so extrem intensiv wahrgenommen hat, weil sie da Parallelen auch sieht natürlich, ne? Also in der Begehrensstruktur, Wunsch, Blick und so weiter, das sind alles im Grunde psychoanalytische Konzepte. Mhm. Und damit kann man natürlich so eine Szene und auch diesen Film durchaus angehen. Also es ist überhaupt keine für mich nicht nachvollziehbare Herangehensweise. Es ist nur immer dieser Streit darum, wie interpretiert man aus psychoanalytischer Sicht, also aus diesen verschiedenen Schulen, den Traum. Also, ja, also diesen Begriff des Traums, wie definiert man das, um es dann für sie die Analyse fruchtbar zu machen? Und da gab es oft immer wieder Einwände, ne? Also, dass Träume, die konstruierte Handlungen haben und so weiter, dann also quasi eigentlich keine Träume mehr sind, sondern Imaginationen, Vorstellungen, bewusst gelenkte Vorstellungen. Und deswegen ist das vermutlich eher eine manipulative Projektion der also quasi der zweiten Variante, die sich auf idealisierte Weise dann projiziert.
Ja, das klingt einleuchtend über alles, was ich über die Psychoanalyse weiß, dass man das nochmal versucht zu trennen voneinander. Mhm. Was mich halt stört oder mein Hauptkritikpunkt daran wäre, dass sie dass die Identität bei der Psychoanalyse immer noch als Einheit gedacht wird. Also sie als Subjekt wird als Einheit gedacht. Mhm. Und das finde ich halt so schön an der anderen These zu sagen, es gibt diese mehreren Welten. Und man hat von Anfang an ein aufgesplittetes Subjekt.
Ja. Ich denke, das ist hier auch so. Und das ist hier so, wie es in vielen anderen Filmen so ist. Und wir werden das bei Inland Empire nächstes Mal genauso haben. Also wir werden auch da das diskutieren müssen, inwieweit hier Entsprechungen, Spaltungen oder einfach andere Varianten durchgespielt werden.
Ich würde gerne noch über zwei, drei Szenen sprechen, weil die doch beeindruckend sind und die auch funktionieren, ohne dass man den Film jetzt zusammenpuzzelt. Es gibt diese Szene eben hinter dem Diner, wenn man über die nochmal spricht. Das ist ja schon fast ein Kunstwerk für sich. Wie großartig kriegt es denn David Lynch hin, dass er am helllichten Tag so eine Angst erzeugt? Die ganze Szene spielt am helllichten Tag. Ist es für... Bist du da auch erschrocken im Kino? Hat es dich da auch erwischt? Weil ich hatte wirklich, also eine der wenigen Szenen, also ich sehe das erste Mal, wenn man sie kennt, ist es dann okay, aber wenn man es nicht weiß, hat es mich ganz schön erwischt.
Naja, also das ist eine Szene, die ich sehr häufig in meinen filmwissenschaftlichen Seminaren verwende natürlich, weil sie von der Kameraführung und der Tongestaltung hochinteressant ist. Hm. Es ist so, dass sich im Verlauf der Szene verändert sich die Kameraführung und es ist sehr eigenartig, wie dabei mit Handkamera gearbeitet wird, denn die Kamera bekommt zusehends so etwas Schwimmendes.
Also wenn er draußen auf dem Parkplatz geht, oder? Ja, das
vorher schon.
Oder vorher schon.
Vorher schon. Also wenn die sich gegenüber sitzen, die wird zusehends schwebender. Mhm. Und also das quasi, es ist buchstäblich so, als würde man von einer Dimension in die andere gleiten und als würde aus der Imagination eine neue Realität werden. Dann gibt es den Drone, und auch die Veränderung der Sprachqualität, dass man also Hall auf der Stimme hat, dass es dumpfer wird vom Ton her. Ja. Und das ist erst subtil und dann quasi draußen auf dem Parkplatz wird es dann richtig explizit. Und diese spezifische Kameraführung schafft eine Unsicherheit und auch das, was, weil es ist ja keine Suspense-Szene, es ist eine wirkliche Schockszene, weil es ist nicht klar, ob da irgendwas ist. Also es kann auch sein, sie gucken dahinter, ist nichts. Das wäre das, was man erwarten kann.
Wobei er natürlich schon eine Spannung aufbaut. Dadurch, dass der Protagonist seinen Traum erzählt und sagt, ich sitze hier, der Traum spielt hier und dann, das ist so und so. Und er erzählt den und auf einmal merkt man, genau das, was er erzählt, passiert gerade.
Genau, und er sagt, und dann, sie standen dort hinten an der Kasse und dann gucken die sich an, als er tatsächlich an der Kasse steht und dann verändert sich diese ganzen Dinge nochmal. Also es ist wirklich
und ganz das papierend. Führt zu einer Ahnung, einer Vorahnung, von der du ja jetzt die formalen Bedingungen oder die formale Ästhetik offengelegt hat, also wie er auch auf der formalen Ebene genau diesen Bruch vollzieht. Ja. Dass man merkt, etwas bahnt sich an. Also das ist eine Szene, die eine Ästhetik der Anbahnung vollführt. Also par excellence. Also das ist sensationell. Ja gut,
das ist eine Spannungsszene zunächst mal. Also sie schafft eine Spannung und sie hat eine Auflösung. Aber diese Auflösung ist auf eine derartige Weise, sagen wir mal, eingelöst. Also da wird geliefert. Ja. Es ist nämlich wirklich so, dass das Gesicht, das zum Vorschein kommt, es ist ja nicht einfach ein Monster oder irgendwas, sondern es ist auf eine Weise ungreifbar. Und auf diese ungreifbare Weise dann schrecklich, weil es hat genug menschliche Bezüge, dass es wirklich etwas so zwischen Verwahrlosung, Entstellung und Tragik hat. Ja? Und dann kommt ja noch dazu, dass in dem Moment, wo das, da gibt es ja einen Sound, es gibt ja noch so einen Jumpscare-Sound, also so einen dumpfen, und dann verändert sich die Tonqualität endgültig und man hört das ja nur noch ganz gedämpft, wie er zurückfällt, also der Träumer quasi, und total traumatisiert ist.
Ja. Ja, oder womöglich sogar eine Herzattacke hat und stirbt. Also das ist nicht eindeutig auflösbar.
Ist nicht eindeutig, ja. Es wird nicht ausgespielt, ja. Mhm.
Und man sieht das Gesicht ja, zumindest wenn man es das erste Mal sieht, nicht so lange, als dass man es vollständig einordnen könnte. Also ich glaube, das ist eine der am öftesten angehaltenen Szenen, wo man versucht, das Gesicht ganz zu sehen. Und das finde ich total spannend, wenn man sich das Gesicht dann nämlich in einem Still anguckt. Was daran so unheimlich ist, sind diese unglaublich hellen Augen. Also das ganze Gesicht ist verbrannt oder beschmutzt oder man kann es nicht einordnen. Auch das bleibt doppeldeutig, mehrdeutig. Und die Augen sind unglaublich hell und klar. Also das heißt, dass da ein wacher Geist darin ist. Und da bekommt es etwas Bedrohliches, weil Gegensätze ineinander geschoben werden. Also das ist wie bei der Unheimlichen, bei einem Soundtrack zu einem Horrorfilm, die meistens ja so funktionieren, dass hohe Töne und tiefe Töne miteinander so in Verbindung gesetzt werden, dass man in eine Spannung reingezogen wird. Und das macht er in dieser Szene so grandios, dass das Helle und das Dunkle, das Eindeutige und das Uneindeutige, das Klare und das Verschwommene so nebeneinander liegen.
Also ich habe auch viele Erlebnisse, wo ich das, wenn ich es auf Leinwand zeigen kann, also in Filmakademie Ludwigsburg hat ja dieses tolle Kino, und wenn ich da meine Vorlesungen in der wirklich im Kino halten kann, dann zeige ich das natürlich auf Leinwand. Und der Effekt davon ist wirklich, dass die Leute schreien. Ne?
Ja.
Also es ist wirklich so, und dann so, können wir nochmal sehen?
diese Szene zieht die Leute an, das ist echt faszinierend.
Ja. Mhm. Welche noch?
Die Szene mit dem mit Kerscher, die Audition, nicht die Audition-Szene, sondern wo er mit den Mobstern in der sitzt. Da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, dass der Film, weil Mulholland Drive ja mehrere Genres ineinander dreht. Es gibt den Noir Film, es gibt sowas wie ein Liebesfilm in dem Film. Aber dann gibt es auch ganz viele satirische Elemente, die mitunter dann auch schnell wechseln. Es gibt diesen Horrorfilm-Moment eben, den wir gerade besprochen haben. Und die Szene, in denen der spielt in der ersten Hälfte des Films, also in der Betty-Welt, wo Adam Kirscher, der Regisseur, mit den Produzenten am Tisch sitzt, scheinbar italienische Mafiosis, die ihm aufdrängen wollen, eine bestimmte Person als Hauptdarstellerin zu casten. Und er bleibt ja, zumindest in der Version der Geschichte, eigentlich lange Zeit standhaft und sehr idealistisch und widersetzt sich dem. Sodass der eine ja einen vollkommen überdrehten Wutanfall bekommt. Vorher spuckt eben Badalamenti den Espresso aus und am Ende zerschlägt Adam Kirscher die Windschutzscheibe des Autos der Produzenten, was übrigens auf Jack Nicholson 1994 gemacht hat. Habe ich rausgefunden. Yeah. Es bezieht sich, also das hat Jack Nicholson gemacht, der trägt wohl auch den Spitznamen Mulholland Man. Also ich weiß nicht, ob das wirklich bei Lynch dann eingeflossen ist, keine Ahnung. Yeah. Aber die Szene an sich ist ja nicht so komplex und kompliziert, aber es ist ein guter Ansatzpunkt über Hollywood und das Hollywood-Bild, was sich darin noch in dem Film verbirgt, weil wir viel über die Mythologie gesprochen haben oder so. Es ist ja aber trotzdem auch gleichzeitig ein Film, eine Kritik an Hollywood. Wie würdest du das in der Filmografie von Lynch einordnen? Warum ist er so hart mit Hollywood?
Naja, ich meine, er selbst ist ja enttäuscht eigentlich, weil er gerade sein Einstand zum großen Hollywood-Kino, Dune ist ja für ihn einer der traumatischeren Filme gewesen. Er ist nie verwöhnt worden von Hollywood als System. Selbst seine Filme, für die er ja in Europa und weltweit eigentlich berühmt ist, also Filme wie Blue Velvet und Lost Highway, das sind alles Filme, die ja so eher marginal eigentlich behandelt wurden im Hollywood-System selbst. Mhm. Deswegen ist es umso frappierender, dass er schon so lange in L.A. lebt und diese Stadt ja auch als so magisch begreift und so ideal für ihn. Wie übrigens Werner Herzog, den man auch nicht in L.A. vermuten würde. Ne? Also offenbar ist das eine Stadt, die auch so das Morbide vermittelt. Und das kann ich auch bestätigen. Also ich war zweimal in L.A. und fand, das ist eine der morbidesten Städte neben Las Vegas. Aber das hat andere Gründe. Und da, denke ich, reflektiert er schon seine eigene Position als Off-Hollywood-Regisseur, der ja die letzten Jahre auch wirklich kein Geld bekommen hat für seine Filme. Also er hat ja Konzepte. Und es ist nicht zufällig, dass gerade Inland Empire dann ja auch noch mit so einer handelsüblichen Digitalkamera gedreht wurde, weil er da die Chance hatte, nur mit 1-2 Darstellern alleine zu drehen. Nachts auf dem Hollywood Boulevard oder nachts irgendwie in Häusern, privaten und so weiter. Und das hat er mit Laura Dern zum Teil einfach zu zweit gedreht. Ja? Und das ist natürlich wirklich off Hollywood, was er macht. Und von daher ist das eigentlich ein mafiöses System, das ihm nicht geheuer sein kann. So würde ich sagen, reflektiert er seine eigene Position eigentlich und seine Wut auch darauf.
Ja, und natürlich auch der Verrat am Traum. Also man könnte den ganzen Film natürlich auch so lesen, dass die erste Hälfte lange Zeit eine Wunschvorstellung oder ein Traum auch ist, der gelebt wird. Ein Regisseur, der sich idealistisch gibt, der dagegen kämpft. Wo dann aber selbst die alten Geister Hollywoods zu Dämonen werden. Und da wären wir dann eben beim Cowboy, gegen die man sich nicht mehr wehren kann. Aber diese Enttäuschung darüber, die sich einschleicht bis zum großen Bruch, wo man dann aufwacht und auch aufgeben könnte oder aufgeben wollen würde. Das ist ja sehr auffällig. Du hast es ja gerade gesagt, dass er eben Probleme hat, seine Filme zu finanzieren. Er ist aber hat gleichzeitig das Glück, dass er natürlich bildender Künstler ist und über die Jahre hinweg als Künstler immer mehr anerkannt wurde von Historikern, also Kunsthistorikern oder von Kunsthistorikern haben immer noch Probleme mit ihm, aber die Galerien. Und sich dadurch dann über Wasser hält. Ich glaube, der Grund, warum er in L.A. wohnt, hat wahrscheinlich wirklich was mit diesem, dass er dann in so einem Milieu gut arbeiten kann und daraus auch eine Kraft zieht. Weil nicht umsonst behandeln ja alle drei Filme auf ihre Art und Weise einen Abgrund von L.A. Lost Highway ja genauso, die Pornoindustrie, die in L.A., Südkalifornien, die ganze Welt mit Pornos und auch mit einem gehörigen Portion illegalen Pornos versorgt.
Ja, also das, denke ich, reflektiert der offensichtlich. Und dann gibt es subtil etwas, weil L.A. natürlich auch eine Stadt ist der totalen Gefälle und Gegensätze, wo man sehr schnell komplett sozial abstürzen kann und aus dem Raster fallen kann, wo eben es durchaus möglich ist, wenn man in dem früher ja sehr beliebten Santa Monica oder dann nach Venice Beach so am Strand entlang läuft. Ich meine, da sind unzählige, wirklich verwahrloste Obdachlose. Und es ist möglich, einer Person zu begegnen, wie wir sie in dieser Parkplatzszene sehen. Das ist möglich, weil der das Verwahrlosungsstadium kann also dieses lebend Verwesende durchaus haben oder dieses Rußige. Das ist durchaus etwas, was man dort auf der Straße sehen kann, ne?
Und trotzdem gibt es immer noch genügend Leute, die den Mulholland Drive haben, um in die Stadt hineinzugehen und sich der Stadt zum Fraß vorzuwerfen, weil das finde ich so toll, dass ja der Drive ja auch der Trieb sein kann.
Ja.
Der Mulholland-Trieb, den erfinde ich dann eben in, und da werden wir das nächste Mal drüber sprechen, in Inland Empire nochmal schärfer zeigt, den Albtraum nochmal schärfer zeigt, aber auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Armut auf der Straße, also diese sehr, sehr ikonische Szene mit der Obdachlosen in Inland Empire, eine der Schlüsselszenen dort.
Auch dass wirklich Prostituierte dort eine ganz wichtige Rolle spielen in diesem Film. Ne?
Das bringt, ich finde, dass der Film Inland Empire vor allem auch ein Film über die Armut ist, die Abgründe nochmal tiefer hineingeht, als würde er quasi den Hinterhof des Diners nochmal durchschreiten. Ohne dass er die Figur explizit nochmal aufgreift, finde ich, hast du recht, dass sie implizit ständig an allen Ecken und Enden von Inland Empire auftritt. Man könnte sogar darüber diskutieren, ob dann die berühmten, und das werden wir aber das nächste Mal machen, die Hasen auch eine Form dieses Unheimlichen, dieses Untergründigen sind. Und ob er da nicht auch...
Ja, es ist ja auch nicht zufällig, dass die Hasen von Naomi Watts und Laura Herring gespielt werden.
Das ist ja sowieso...
Sieht man ja nur nicht.
Das ist ja sowieso verrückt, wenn man sich durch Mulholland Drive arbeitet. Merkt man, dass es bei ihm nichts Zufälliges gibt und wie sehr er seine eigene Mythologie und eben auch seine eigene Mystik, und deswegen fallen die beiden Begriffe bei ihm zusammen, das ist untrennbar, weil er auch in seinem bildenden Werk Elektrizität eine Rolle spielt. Immer wieder die gleichen Figuren auftauchen und trotzdem sind seine Filme nicht langweilig und er wiederholt sich nicht, sondern er schafft immer wieder neue Aspekte derselben Idee oder einer bestimmten Grundstimmung, die sich wirklich schon beim jungen Lynch finden lassen. Mhm. Und das macht den so faszinierend. Ich glaube, dass von meiner Seite wären wir mit Mulholland Drive am Ende, wobei man jetzt mit dem Film nie am Ende sein kann. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden über den Film sprechen. Aber für meine Begriffe haben wir so ein paar neue Sehimpulse gegeben, unter welchen Aspekten man den Film noch mal gucken könnte. Glaube aber, dass das Ganze bei Inland Empire noch mal ein Stück komplizierter wäre. Die Königsdisziplin wäre natürlich Twin Peaks, vor allem die dritte Staffel, auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, wir haben mit Inland Empire nächstes Mal wirklich noch mal ordentlich was zu tun. Aber je länger ich über Mulholland Drive rede, hätte ich schon fast wieder Lust, den Film gleich nochmal zu gucken.
Ja, man kann den unzählige Male sehen. Ich finde den auch. Das ist halt einer der schönsten Filme und einer der erotischsten Filme von David Lynch auch, weil er wirklich, die hat diese tollen Frauen, und Laura Herring hat ja nicht wie Naomi Watts danach diese große Karriere machen können.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Ich habe sie tatsächlich nochmal sehr bewusst gesehen in einem Film von Lamberto Bava, der heißt Ghost Sun. Das ist auch ein fast nicht gesehener Film aus dem Jahr 2006. Ich hatte den bei einem Festival in Südkorea gesehen, bizarrerweise, wo auch Lamberto Bava vor Ort war. Und das ist ein Geisterfilm, und da ist sie auch toll in dem Film. Auf jeden Fall Laura Herring, die ja Gräfin von Bismarck-Schönhausen weiter heißt und mexikanischer Abstammung ist, ist dann tatsächlich, sagen wir mal, die, für die Mulholland Drive der Film ist, für den man sie erinnert. Also dafür ist sie unsterblich geworden.
Ja, aber man darf aber auch den Einfluss von dem Film auf Naomi Watts nicht unterschätzen. Ich meine, die stand kurz davor, Eigentlich hatte die eine Räumungsklage, die musste aus ihrer Wohnung raus. Und Nicole Kidman hat sie überredet und hat gesagt, jetzt bleib mal ruhig hier und warte, bis der Film erscheint. Du wirst groß rauskommen. Das hat sich bewahrheitet. Damit ist die Karriere von ihr losgegangen. Vorher wollte sie niemand besetzen. Niemand wollte Naomi Watts. Und heute gehört sie zu einer der besten Darstellerinnen dieses Systems. Wobei ich ja finde, dass sie ganz klug in ihrer Rollenauswahl ist. Sie gehört nicht zu diesen, die hat sich nie, also es gibt keinen Totalflop bei ihr, wo ich sagen würde, also warum hast du das jetzt gemacht? Bis hin dann zu ihrer großartigen Leistung, was ja nicht einfach ist, da ranzukommen in dem 1:1 Remake von Haneke von Funny Games, weil das spielt sie schon auch außergewöhnlich gut.
Das ist richtig. Ich finde, man muss sagen, sie hat, also du hast vollkommen recht, sie hat eine sehr interessante Rollenauswahl, selbst bei Genrefilmen wie Ring, die Neuverfilmung von Ring, die lebt förmlich von ihr. Also Ring ist fast, da müsste man jetzt streiten, aber ich finde ihn fast besser als den japanischen Film, weil sie da drin mitspielt und der Rolle eine ganz andere Tiefe gibt. Oder 21 Gramm.
Ja.
Oder es ist sogar Stay zum Beispiel. Stay ist auch ein Film, der sehr stark von ihr lebt. Und The International und Funny Games, in der Tat. Tödliche Versprechen von Cronenberg.
Oh mein Gott,
also stimmt. Also sie ist unglaublich gut in dem Cronenberg-Film, ja. Und sie ist aber auch in Komödien wie gefühlt Mitte 20, ist sie einfach total witzig, ja. Also sie hat eine unglaubliche Palette als Schauspielerin.
Ja, ich denk doch nochmal an diese absurde Rolle, die sie spielt in der dritten Staffel Twin Peaks. Also diese ganze Szenerie mit
die Frau, ja.
Das ist ja zum Brüllen komisch. Das hat ja fast einen Sitcom-Charakter, den er da einführt. Und da merkt man, wie großartig sie spielt. Ich meine, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste mittlerweile. Und sie hat aber eine Körperlichkeit und eine Wucht, weil sie ja doch sehr zart ist und sehr unscheinbar erstmal, wenn man sie sieht. Und das hat sie alles eigentlich in diesem Film abgeliefert. Und auch, es ist wie ein Auditions-Tape. Ja. Also wirklich eine gespielte Audition, die zu einer Audition wird, damit Hollywood sie entdeckt. Und das muss man ihnen wirklich, also dessen, sie gehört ja auch zu denen, die immer wieder gut von ihm reden. Überhaupt findet man keine, also die Schauspieler, die mit ihm arbeiten, keiner. Es gibt niemanden, der schlecht über ihn redet, über Lynch.
Nee, sie ist ja total, sie verdankt ihm ja alles und sie fragt ihn ja auch um Rat. Ich habe ein Interview gesehen, wo sie sagt, dass sie ihn gefragt hat, ob sie King Kong spielen soll. Also nicht King Kong, sondern die Frau, die weiße Frau.
Wobei sie hätte, wahrscheinlich hätte sie sogar King Kong spielen können.
Ich bin froh, dass sie in seiner Hand sitzt. Auf jeden Fall ist es so, dass er ihr dazu geraten hat und tatsächlich auch das hat ihre Karriere ja nicht geschadet, weil sie hat dann wirklich auch danach nochmal anspruchsvolle Rollen gespielt. Was ich auch frappierend finde, sie ist ja die Tochter des Toningenieurs von Pink Floyd.
Das muss man natürlich auch erstmal also verkraften können.
So Kuriositäten, der dann auch noch an Heroin gestorben ist. Und dennoch ist sie tatsächlich halb Australierin und wie ich es ja schon sagte. Und ich kannte sie und das ist so verrückt, weil sie ist mir in einem Film aufgefallen. Einmal, sie spielt eine kleine Rolle in Tank Girl und dann aber auch in Kinder des Zorns 4, einem richtigen Scheißfilm. Aber da ist sie mir tatsächlich in Erinnerung geblieben irgendwann. Ja.
Ja, da muss ich gestehen, habe ich sie nicht gesehen.
Kinder des Zorns 4. Ja, vier, ja.
Interessant wäre dann nur noch Justin Theroux, den man jetzt aber auch nicht so auf dem Zettel mehr hat, oder? Wenn man damit vielleicht abschließen können, dann haben wir es voll gemacht, weil dann haben wir jetzt über Watts, Herring und Theroux geredet. Der hat jetzt nicht mehr so,
der fällt nichts ein. Ja, der hat halt auch viele Serien gemacht, Zoolander ist mit Sicherheit einer der bekannteren.
Ich muss direkt nochmal gucken jetzt.
Also Komödien, das habe ich auch nicht. Also in American Psycho ist er dabei. Das ist, glaube ich, eine wichtige, nicht wirklich große, aber doch ein bisschen größere Rolle, die er gespielt hat.
Naja, er war mit Jennifer Aniston verheiratet. Das ist vielleicht eine große Rolle, die er gespielt
hat. Das ist der Schlüssel. Ich wusste nicht mehr, dass er in I Shot Andy Warhol zum Beispiel drin ist. Ne? Also solche Sachen. In Girl on a Train spielt er mit. Da ist er mir in der Tat bewusst gewesen.
Er spielt dann nochmal in Inland Empire mit. 4 Folgen Parks and Recreations, Zoolander 2, Star Wars, die letzten Jedi 2017.
Genau.
Habe ich ihn gar nicht.
Er war mir da auch nicht so präsent, muss ich sagen. Nee.
Ja, aber man kann schon mit gutem Gewissen sagen, also anders als Naomi Watts hat das jetzt auch nicht, hat es nicht zum ganz großen Durchbruch gereicht. Das ist okay, aber er bleibt, also auch in Mulholland Drive, seine Leistung fällt natürlich im Vergleich zu Watts und Laura Herring extrem ab.
Was ich interessant finde, ist, dass der inzwischen ja verstorbene Robert Forster, der ja im Grunde oft als Wiederentdeckung von Tarantino gewertet wird, dass der hier auch nochmal eine größere Rolle spielt. Er spielt ja bei Tarantino in Jackie Brown mit, ne?
Wen spielt er in Mulholland Drive?
Da spielt er den Polizist,
genau.
den Detective, ne? Harry McKnight.
Stimmt, genau.
Ja. Und ich kannte den damals aus den 80er Jahren noch aus der Horror-Alligator und eher so aus so kleineren Produktionen, der Don ist tot zum Beispiel, Delta Force, also so wirklich richtig Genre-Sachen.
Ah, ne? Weißt du, wo ich den, weil das Bild, das Gesicht ist ja sehr prägnant und man guckt dem ja gerne zu, weil der so ein, der hat so ein Genre-Gesicht einfach.
Mhm, genau.
Und mir ist der in dem Psycho-Remake von Gaston Sand, das ja,
richtig, ja
kann man ja vernachlässigen, aber das ist ja auch 1998 eben nach Jackie Brown rausgekommen.
Ja, also es ist wirklich so, dass Jackie Brown war der Film, wodurch er wieder bekannter wurde und dann hat ihn der David Lynch nochmal in Mulholland Drive so zur Geltung gebracht, finde ich auch ziemlich gut.
Ja, dann sind wir am Ende dieser Episode angelangt, glaube ich, mit Ende ein bisschen Schauspieler Backups oder Schauspieler-Hintergründen. Das ist ja durchaus spannend, um auch zu sehen, wie sehr David Lynch auch Schauspielerkarrieren geformt hat. Könnte man noch viel, viel weiter zurückgehen. Teilweise aber eben auch mit Schauspielern gearbeitet hat, die sonst überhaupt nicht mehr, keine große Rolle mehr spielen. Kyle MacLachlan hat ja auch nicht so
doch viel. Showgirls.
Genau, ja. Den finde ich ja, das wäre auch mal eine Episode wert, weil ich finde Showgirls ja gar nicht so schlecht.
Wir müssten eigentlich mal über Paul Verhoeven sprechen.
Das stimmt. Ich finde ja, dass Showgirls, das ist so ähnlich wie Starship Troopers, das ist total verkannt, was er da machen wollte. Natürlich funktioniert der Film an vielen Stellen nicht, aber der ist bei Weitem nicht so schlecht, wie alle immer tun.
Ja, das tut ja auch gar niemand mehr. Die meisten Leute stehen ja mittlerweile dazu, dass sie ihn gut finden. Aber gut, das machen wir.
Das machen wir irgendwann ein andermal.
Und, ja, also ich hoffe, es war interessant. Ein paar Beobachtungen waren hoffentlich nachvollziehbar zum Mulholland Drive. Es kann nie erschöpfend sein und darf es auch nicht und soll es nicht, weil dieser Film natürlich weiterhin auch einige Geheimnisse behalten darf und wieder gesehen werden soll.
Und dafür hoffen wir, haben wir ein bisschen Anlässe gegeben oder Anreize geschaffen. Bis zum nächsten Mal sage ich viel Spaß mit Mulholland Drive und bis bald im Inland Empire.
Genau, bis bald, tschüss.